Die Halbstunde der Wahrheit.
Die Halbstunde der Wahrheit. Ja, also Politik und Medien, die haben einfach viel miteinander zu tun. Und die Bevölkerung und die Leute in Berlin demonstrieren und in Stuttgart und bald wahrscheinlich auch in Wien, die denken sich, die stecken alle unter einer Decke. Und dabei haben wir Journalisten mit der Politik wirklich nichts zu tun. Wir mögen die Politiker nicht, wir schätzen sie nicht, aber sie bieten uns einfach den Stoff, aus dem unsere Geschichten sind. Und was uns allenfalls verbindet, das ist, dass wir an der Gesellschaft schrauben möchten und dass wir eigene Ziele verfolgen wollen und nicht nur die in die eigene Tasche, sondern hoffentlich auch die Gesellschaft ein bisschen zu verändern. Und dazu sprechen der Politikfreak Ferry Thierry
und der Medienmaniac Golly Mabo, wobei man natürlich aus Sicht der Politik das auch ein bisschen anders sehen kann. Nicht umsonst werden die Medien als die vierte Macht im Staat benannt. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Verhältnis zwischen Politik und Medien ein sensibles ist. Die Politik hat das berechtigte Interesse, ihre Botschaften zu transportieren, auch über die Medien zu transportieren, und hat aber auch ein demokratiepolitisches Interesse an diesen Medien. Und dass dann nicht immer alle Medien mitspielen bei diesem demokratiepolitischen Interesse, das steht auf einem anderen Blatt, aber das werden wir hoffentlich auch diskutieren können.
Wir wollen ja heute über die Wahrnehmung des EU-Gipfels sprechen, des letzten, in den Medien und wie die Politik sich selbst auch präsentiert hat. Aber davor fällt mir zu diesem Begriff der vierten Macht schon noch ein Gedanke ein, Ferry. Der Unterschied von uns Journalisten ist, dass wir zwar eine demokratiepolitische Bedeutung haben, aber wir nirgends geschützt sind in dieser Verfassung oder in diesem System der drei Gewalten. Die Politiker hingegen, die genießen einen Schutz durch das Mandat, die genießen einen Schutz durch eine unglaubliche Parteienförderung. Ihre Finanzierung des Alltags ist gewährleistet, also zumindest wenn sie es einmal in ein Mandatarleben geschafft haben. Und die Journalisten, die müssen sich entweder am Markt orientieren oder sie müssen sich sozusagen in Selbstverachtung aus Idealismus der Sache widmen.
Naja, ganz so ist es ja nicht, weil es gibt ja dann auch noch Mediengesetze und Medienförderungen seitens des Staates. Allerdings muss man auch sehen, die Politik ist in der Rolle, unter permanenter Beobachtung der Öffentlichkeit zu stehen und vor allem der Medien. Wenn ich politische Verantwortung trage, dann muss ich damit rechnen, dass ich Montag bis Sonntag von 0 bis 24 Uhr beobachtet, bewertet werde. Das wiederum gilt für die Medien eigentlich nicht, oder? Weil wer bespricht denn am nächsten Tag nach, welche Zeitung wie berichtet hat und ob das gut oder schlecht war, wie die berichtet haben? Das passiert in der Politik aber täglich. Also eigentlich fehlt hier sozusagen der Spiegel umgekehrt. Der EU-Gipfel ist tatsächlich, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil er quasi eigentlich das beste Spielfeld ist für das Verhältnis Politik und Medien schlechthin und das noch europaweit. Und schließlich ging es da gerade beim letzten EU-Gipfel ja auch um große Entscheidungen, um die Zukunft der Europäischen Union. Und da war es halt ganz interessant zu beobachten, wie hier auch unterschiedlich berichtet wird. Also da sieht man halt, dass natürlich österreichische Journalistinnen und Journalisten anders über den Gipfel berichten, als ihre Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland oder aus anderen Ländern machen, weil alle natürlich sozusagen ihre nationale Perspektive drauf haben. Müssten eigentlich Journalistinnen und Journalisten nicht eigentlich über das Ereignis selber berichten und sagen, was ist denn für Europa passiert? Was ist auf europäischer Ebene passiert?
Ich bin total bei dir und in einer idealen Welt würde ich mir das eigentlich auch wünschen. Und man hat Sehnsucht danach, eine vermeintlich objektive Antwort zu bekommen, was da denn besprochen wurde. Aber da gibt es folgende Probleme. Erstens einmal, im Grunde stellt sich für Journalistinnen und Journalisten das gleiche Thema, wie es sich für die Politiker stellt, die von einem Nationalstaat nach Brüssel fahren. Weil das Publikum, das die Journalistinnen und Journalisten haben, das ist ja auch wieder das Österreichische. Und die Leute, über die sie schreiben, sind natürlich die österreichischen Politiker, aber die anderen kriegen sie gar nicht vors Mikrofon. Ich habe letztens mit Roland Adrowitzer hier diskutiert und der hat mir bestätigt, dass es für einen ORF-Korrespondenten völlig unmöglich ist, selbst wenn er in Paris stationiert ist, je mit Macron über Europa zu sprechen oder mit der Merkel über Europa. Undenkbar, selbst für die ORF-Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, du kriegst jetzt nur die lokalen Politiker vor das Mikrofon oder vor die Kamera und hast außerdem auch noch das Problem, dass ja die lokale Bevölkerung hier nur diese österreichischen Leute überhaupt wählt und nicht eine europäische Liste oder auch nicht eine europäische Partei.
Ja, aber das wäre doch eigentlich auch die Aufgabe. Deswegen kommen wir wahrscheinlich zu dem Punkt zu sagen, es fehlt überhaupt eigentlich an europäischer Öffentlichkeit. Eigentlich bräuchte es ja mehr europäische Medien. Es gibt gerade Euronews als TV-Sender, der auch in verschiedenen Sprachen berichtet. Aber eigentlich bräuchte es eine Zeitung, eine Tageszeitung, eine Wochenzeitung, einen Radiosender. All diese Dinge, die quasi tatsächlich sich als europäisch verstehen, europäische Themen berichten und auch entsprechend auch europäische Gesprächspartnerinnen und Partner haben.
Naja, das wäre dann gut, wenn wir auch in der Lage wären, das irgendwie zu monetarisieren. Also es gibt ja leider im Netz, das Netz würde sich anbieten für die Mehrsprachigkeit, weil es dort überhaupt kein großer Aufwand ist, das gleiche Produkt in verschiedenen Sprachen zu transportieren. Die Deutsche Welle macht das beispielsweise, übrigens nicht nur Euronews oder auch die BBC. Das Problem ist aber, dass das Geld für diese Medien kommt trotzdem aus einem Nationalstaat. Also zumindest in Europa bisher. Ja, Euronews ist meines Wissens auch im Besitz russischer Eigentümer, was es auch nicht gerade unbedingt wahnsinnig glaubwürdig erscheinen lässt, die Auswahl der Beiträge und die Auswahl der Berichte. Früher war das übrigens anders, da habe ich Euronews wirklich geschätzt und geliebt, weil da hat man dann einen Beitrag des portugiesischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens gesehen, einen Beitrag des italienischen und eines des schwedischen Fernsehens. Vielleicht wäre das der erste Schritt, dass wir die EBU, die Europäische Broadcasting Union, dahingehend ermächtigen und dass auch die Politik die EBU dahingehend ermächtigt, ein europäisches Pilotprogramm zu starten. So ähnlich wie das Helmut Kohl und François Mitterrand mit Arte gemacht haben. Ich glaube, die Initialzündung muss von der Politik kommen, nicht von den Journalistinnen und Journalisten.
Arte ist, finde ich, ein wirklich schöner Sender. Die Frage ist, ob er halt auch breitentauglich ist. Und ich glaube, wenn wir über europäische Medien brauchen, brauchen wir natürlich auch Breitentauglichkeit. Die Frage ist nur, heißt das, ist das dann eine Aufgabe der Europäischen Kommission, ein Medium zu gründen? Aber sind wir dann nicht wieder bei dem Punkt, dass dann gerade die Medien sagen, naja, das sind da quasi sozusagen, das ist ein staatlicher Propagandasender. Wo bleibt dann die Unabhängigkeit der Medien? Das also da ist dann immer quasi sozusagen dieser Zwiespalt, was ist die Erwartung von Medien an die Politik? Was soll denn die Politik da tatsächlich leisten?
Die Rahmenbedingungen schaffen und nicht Medien als ihre eigene Sprache und ihre PR-Abteilung verstehen. Da hast du natürlich völlig recht, dass das von vielen Politikern so verstanden wird. Die glauben, wenn sie jetzt in die Regierung kommen, dass dann die Sender des jeweiligen Staates das weitergeben müssen, was ihre Programmlinie ist. Besonders krass ist das in den osteuropäischen Ländern. Wir wissen, in Bulgarien, in Polen, in Ungarn. Aber ich vertraue auf die Demokratie und ich vertraue auch auf das Selbstverständnis der Bevölkerung, dass sie da unterscheiden lernt und unterscheiden kann. Und die BBC ist schon ein Wunderbeispiel, aber auch die ARD und der ORF. Und eins möchte ich vorhin noch zu Arte dazu sagen, entschuldige. Arte natürlich ist ein Kunstprogramm und ein Kunstsender, aber man könnte das gleiche strukturelle System ja auch für ein großes Bundesland heute ausweiten. Und das Bundesland heute, das inzwischen halt von 9 österreichischen Bundesländern bespielt wird, könnte man ja auch von 27 Staaten bespielen.
Aber warum passiert das nicht?
Weil die nationale Idee im Augenblick noch im Vordergrund steht und weil meines Erachtens hier das, was du auch vorhin angedeutet hast, das Problem ist, dass es keine europäischen Parteien gibt, kein europäisches Bewusstsein und auch keine Interessen europäisch zu realisieren. Es bringt dem österreichischen Bundeskanzler nicht viel, dass er in Frankreich kommentiert wird.
Aber naja, das stimmt ja auch nicht ganz, weil gerade Sebastian Kurz ist in Deutschland viel unterwegs und gern gesehener Gast in Talkshows.
Ja, weil das deutsche Fernsehen nach Österreich hereinstrahlt.
Ja, aber nutzt auch die internationale Aufmerksamkeit, auch bei englischsprachigen Medien. Also der hat zumindest großes Interesse daran, auch in internationalen Medien vorzukommen. Aber sind es nicht auch die Medien, die quasi sozusagen, die genau diese nationale Schiene fahren, indem sie auch gerade bei einem EU-Gipfel Interesse an einer Berichterstattung im Sinne haben von, wir sind wer in Europa, wir als Österreich haben großen Einfluss auf europäischer Ebene und die das sehr stark spielen, quasi sozusagen, jetzt haben wir es ihnen gezeigt und wir haben unseren Einfluss ausgeübt und waren erfolgreich.
Da hat ja schon Aristoteles ein kleines Büchel geschrieben, das vielleicht auch du in der Schule einmal gelesen hast, Poetik. Das ist so ein Reklam, wo man die Strukturen und die dramaturgischen Gefüge eines Narrativs und einer Erzählung nachlesen kann. Das wurde ursprünglich natürlich übers Theater geschrieben, aber diese Dramaturgie, die gilt logischerweise auch heute im Journalismus. Wir wollen immer den Kleinen gegen den Großen. Wir wollen Frau zwischen zwei Männern. Wir wollen Schuld gegen Unschuld. Wir müssen eine Konstellation aufbauen, die sich eigentlich darauf reduzieren lässt, dass wir einen Antagonisten haben und einen Protagonisten. Und also gut gegen böse, so wie im Jedermann.
Und das war dann auch die Erzählung von den sparsamen Vier oder geizigen Vier, je nach politischer Perspektive. Fällt das dann sozusagen in das gleiche,
gleiche Muster? Ganz genau. Und dann auch noch mit dem zusätzlichen Aspekt, dass du Begriffe verwendest, die mehr sind als die Fakten, die sie ausdrücken. Also wenn ich über die frugalen Vier nachdenke, dann ist das in meiner Assoziation eigentlich ein Sinnbild für Fruchtbarkeit. Ja? Ich denke an eine großartige Frau, die 200 Kinder kriegt. Und dann einen Korb voller Kirschen oder voller Äpfel, ja. Und ich denke wirklich nicht an sparsame Vier. wenn ich das Wort frugale höre. Das wurde
Frage,
aber verwendet.
Wer hat das erfunden? Haben das die Medien erfunden oder die Politik?
Das hat sicher die Politik erfunden. Und zwar diese 200 Mitarbeiter, die das Bundeskanzleramt und das Außenministerium wohl inzwischen hat, um aber, Informationen unter die Leute zu bringen.
Aber man muss eben ja auch zur Kenntnis nehmen, Kommunikation ist Teil der Politik. Man kann von der Politik ja nicht erwarten, quasi nur Entscheidungen zu treffen. Es geht ja auch darum, diese zu kommunizieren, Menschen auch mitzunehmen auf dem Weg zu dieser Entscheidung, Menschen darüber zu informieren, welche Entscheidung getroffen wurde. Also letzten Endes und gerade auf europäischer Ebene geht es viel um Kommunikation, auch viel um Symbolik. Also gerade wenn wir an die Europäische Union denken, es geht ja da auch darum, zum Beispiel europäische gemeinsame Symbole zu schaffen. Und insofern ist es auch wichtig, wie verhalten sich diese 27 Regierungschefs auf so einem Gipfel? Welche Symbole, welche Zeichen, welche Botschaften transportieren sie dort für ihr Heimatland, aber auch auf europäischer Ebene? Und so wie von der einen Seite gesagt wird, sie erwarten sich quasi von der Politik klare proeuropäische Signale im Sinn von, wir schaffen gemeinsam Lösungen auf europäischer Ebene, wir halten zusammen, wir glauben an dieses gemeinsame Projekt. Gibt es auch die anderen, die sagen, wir erwarten uns von der Politik, dass sie dort Flagge zeigen, und zwar die nationale Flagge zeigen, die österreichischen Interessen in dem Fall auch vertreten und hier wir nicht über den Tisch gezogen werden. Also es geht um Symbole auf beiden Seiten und ich glaube, das ist auch ein legitimer Teil der Politik.
Diese Symbole, die müssen sich aber auch in dem Bereich tragen lassen und fortsetzen, der da Medien heißt. Wenn wir uns zum Beispiel in diesem ganzen neuen Feld der Datenverarbeitung irgendwo von Silicon Valley und China herumschieben lassen, statt einen eigenen dritten Weg in Europa zu formulieren, der die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen vor die Interessen der Konzerne stellt oder der sich darüber formuliert, dass wir die Algorithmen selber ankreuzen dürfen bei den Suchmaschinen, die wir verwenden. Solange wird in Europa kein Selbstverständnis entstehen können für europäisches Bewusstsein, wenn genau diese Tätigkeiten, die der durchschnittliche Europäer am meisten ausübt untertags, nämlich 8 bis 10 Stunden beschäftigt man sich mit Medien, wenn das nicht auch als Initiative Europas wahrgenommen wird, was ja, glaube ich, auch geplant ist. Digitalisierung ist ja neben dem Green Deal das große Thema der aktuellen Kommission und auch des Parlaments. Und das muss man genauso ernst nehmen wie die Regelungen für die Landwirtschaft oder für den Verkehr. Aber wir Medienleute, wir sind Produzenten von Lebensmitteln.
Aber dann müsste doch in der Berichterstattung viel mehr die Ursula von der Leyen vorkommen als der Sebastian Kurz.
Ja, die Ursula von der Leyen hat leider noch keinen Hebel gefunden, eine Sonderpresseförderung für die österreichischen Medien auf die Beine zu bekommen. Und,
also geht es nur ums Geld.
Es geht leider, darüber und das war ja der einleitende Gedanke, in weiten Bereichen tatsächlich ums Geld. Und das ist ja auch ein großes Problem des liberalen Verständnisses der Welt, inwiefern will ich sozusagen alles durch Eigeninitiative und durch den Markt auf die Beine bringen und wo soll der Staat sich einmischen? Und ich verwende diesen Begriff der Lebensmittel deshalb so gern für Medien, weil für mich genauso wichtig ist, dass wir einen Weg finden, verlässliche Quellen zu markieren, wie wir einen Weg gefunden haben, dass in den Supermärkten keine salmonellenvergifteten Eier verkauft werden.
Eine Gemeinsamkeit von Politik und Medienalltag sind regelmäßige Briefings zu aktuellen Themen. Darum gibt es auch in diesem Podcast ein Briefing. Immer zu einem Thema, das Politik und Medien verbindet. Der Begriff Off the Record hat besondere Bedeutung im Umgang mit Informationen zwischen Politik und Medien. Üblicherweise gilt, wenn eine Politikerin mit einem Journalisten spricht, dann dürfen ihre Aussagen auch zitiert werden. Außer es wird vereinbart, dass eine bestimmte Information off the record weitergegeben wird. Dann dient diese Aussage dem Journalisten nur als Hintergrundinfo, um ein besseres Bild zu bekommen. Vertrauliche Informationen doch zu zitieren, wäre ein Verstoß gegen den journalistischen Ehrenkodex. In Deutschland wird dafür auch der Begriff unter drei verwendet. Dort gibt es auch noch die Variante unter zwei. Diese bedeutet, dass der Journalist oder die Journalistin wohl die Information verwenden, aber die Quelle nicht nennen darf.
Aber wo Quellen hatten wir gerade bei dem letzten EU-Gipfel die Diskussion über Fotos, Pressefotos, die vom Bundeskanzleramt gemacht wurden, die APA übernommen hat. Und da ist eine große Diskussion, ein großer Skandal, fast muss man so sagen, zumindest in der kleinen politischen Blase. Da wird schnell mal was zu einem Skandal entstanden, wie denn das sein kann, dass die APA hier Fotos vom Bundeskanzleramt übernimmt und ob das Bundeskanzleramt sozusagen jetzt die Berichterstattung gleich selber schreibt. Andererseits finde ich, ist es ja auch legitim, gerade in Corona-Zeiten, wo ich sehr begrenzte Ressourcen habe, dass das Bundeskanzleramt sagt, hier stellen wir Ressourcen zur Verfügung. Ich erinnere mich, Barack Obama hat, glaube ich, 8 Jahre lang während seiner Präsidentschaft seinen eigenen Fotografen gehabt. Und die Fotos, die rausgegangen sind über Barack Obama, waren alles Fotos von dem eigenen Hausfotografen sozusagen. Ist das in Ordnung oder nicht?
Naja, ich glaube, wir in Europa haben ein anderes Presseverständnis und ein anderes Medienverständnis, als es in den USA gepflegt wird. Man kann hier grundsätzlich unterscheiden. In Amerika sind auch die sogenannten Qualitätsmedien Kampagnenmedien. Das heißt also, die New York Times sagt, wir sind für Obama. Ja, Fox News sagt, wir sind für die Republikaner. Und das kennen wir nicht. Und wir sind auch nicht daran gewöhnt. Und so gesehen halte ich das für einen fürchterlichen Fehler, dass die APA Fotos von Ereignissen übernimmt, die man selber hätte covern können. Wenn es um die Übernahme von Fotos geht, wo sonst niemand dabei war, ist natürlich nichts da, spricht
das
natürlich nichts
ja,
dagegen.
Das war ja, in dem Fall eigentlich in den meisten Fällen der Fall, oder?
Ja, aber dann müsste doch auch eine EU-Berichterstattung geben und da müsste doch irgendwo einen, sozusagen, so wie bei einer Firmung oder einer Taufe, wenn man sich darauf verständigt, dass jetzt nicht die Angehörigen vorlaufen sollen, zumal da, um ein Foto zu machen, sondern man verständigt sich darauf, man hat einen Fotografen beauftragt und der wird alle Firmlinge fotografieren, statt dass sich bei jedem Firmling wieder die eigenen Eltern des jeweiligen Kindes vorne stauen. Also da kann es andere Regeln geben und da gibt es aus dem europäischen Verständnis heraus andere Regeln. Für uns ist die Berichterstattung in Medien eigentlich eine objektive Quelle und ich würde sogar sagen für die ältere Generation ganz besonders, weil die ja noch daran gewöhnt war, dass das, was in der Zeitung steht und das, was im Fernsehen berichtet wird, schon stimmt. Und das ist immer noch nicht draußen aus den Leuten. Ja, das ist in der jungen Generation ganz bestimmt anders. Da haben wir andere Probleme. Aber bei dem Gros des Publikums, das über die klassischen Medien versorgt wird, ist immer noch die sozusagen Glaubwürdigkeit der Medien eine sehr, sehr hohe. Und wenn das dann aus der Quelle der Regierungsmannschaft kommt, dann bin ich als oppositioneller oder potenziell kritischer Geist einmal verstimmt.
Ja, wobei die Frage ist, ob die allermeisten Menschen das überhaupt wahrnehmen. Weil der Hinweis, dass das ein Foto ist, das das Bundeskanzleramt gestellt hat, den erkennt man in der Vierpunktschrift als Bilduntertitel. Da steht das Kürzel BKA und jetzt frage ich mich, wie viele Leute nehmen das wahr und denken sich dann, aha, das ist ein Foto aus dem Bundeskanzleramt. Also da glaube ich, das ist tatsächlich halt eine Nischendiskussion, eine Blasendiskussion.
Es stimmt,
eine
aber
berechtigte.
Entschuldige, wenn ich da einhacke, aber es war schon ein bisschen anders bei dem Foto, das mit Bush gemacht wurde. Ja? Nicht mit Bush, mit Trump, wo der Bundeskanzler in Amerika war und wo auch nur die gefilterten, sozusagen selbstgeschossenen Fotos transportiert wurden. Ich glaube, wenn beispielsweise ein Journalist, ein Fotojournalist, ein freier Fotojournalist mit gewesen wäre, dann hätte er möglicherweise den einen oder anderen Augenblick wahrgenommen, wo dem Herrn Trump der österreichische Bundeskanzler vielleicht nicht so wichtig ist. Und das wäre möglicherweise eine tolle Beobachtung des Augenblicks gewesen, ja.
Aber ich sage jetzt mal, es ist doch legitim aus Sicht der Politik auch quasi tatsächlich die eigenen Botschaften absetzen zu können. Ja, von einem EU-Gipfel genauso wie von jedem anderen Ereignis. Das beginnt damit, dass ich quasi welche Informationen ich von so einem Gipfel rausgebe. Jetzt muss man sich vorstellen, dieser Gipfel dauert 4 Tage. 4 Tage und 4 Nächte. Das ist eine schier endlose Zeit für die Journalistinnen und Journalisten. Was berichten die 4 Tage lang? Die sind darauf angewiesen, dass sie kurze Wortfetzen rausbekommen über 3 Ecken von Diplomaten, von Pressesprechern, von informierten Leuten und damit aber immer aus der Politik. Das heißt, darauf sind sie angewiesen, zu erfahren quasi, wo steht die Diskussion, wer blockiert, wer hat welche Kompromissangebote auf den Tisch gelegt. Sonst haben die ja nichts zu berichten 4 Tage. Und es ist, glaube ich, auch ein Anspruch der Leserinnen und Leser, die sagen, ich möchte ja wissen, was passiert dort. Ich möchte ja nicht nur am Schluss das Endergebnis sehen, sondern mich interessiert genau diese Diskussion, wo dann am 3. Tag der Macron sagt, na seht ihr, der Kurz interessiert sich ja nur für seine Medienarbeit und geht raus. Umgekehrt ist es aber auch wichtig, dass Kurz seine Medienleute versorgt mit Informationen. Ich halte es auch für wichtig, dass er über andere Kanäle kommuniziert, über Social Media Kanäle, über seinen Facebook-Account, über Twitter, über Instagram. Das könnte man auch sagen, damit umgeht er ja eigentlich die Medien. Aber das ist auch sein gutes Recht, sozusagen da diese Kanäle zu nutzen.
Ich glaube, das hat sich inzwischen überholt, dass er da die Medien übergeht, weil das Own-Media-Marketing ist zwar ein wesentlicher Bestandteil des Marketings, wie der Name schon sagt, aber es ist nicht mehr der Ersatz für Medien. Da hat sich in den letzten Jahren durch Ibiza und auch durch Covid viel verändert, auch in der Rezeption der Userinnen und User.
Das Interessante ist ja, das Vertrauen, glaube ich, ja, hier sich klar unterscheidet. Also die Leute vertrauen ja in Social Media weit weniger als in die traditionellen klassischen Medien. Die Konsumation steigt aber massiv.
Das ist ein interessantes Phänomen und ich glaube, man muss das auch gesellschaftlich wirklich ganz genau beobachten. Es gibt in der letzten Safer-Internet-Studie ein Ergebnis, das sich in den letzten Jahren verhärtet hat, nämlich dass junge Erwachsene bis 25 zu 87% den Nachrichten misstrauen, die sie über Social Media bekommen.
Aber trotzdem konsumieren sie
es. Naja, der Hintergrund, um das nur kurz noch zu ergänzen, ist wahrscheinlich der, weil sie selbst wissen, wie leicht man das manipulieren kann. Sie selber schönen die Fotos, sie selber bearbeiten Videos, die können das Handwerk inzwischen. Sie konsumieren es, aber sie nehmen es nicht ernst. Und da haben wir die gesellschaftliche Herausforderung, die Unterscheidung der Geister unter die Leute zu bringen. Was ist eine seriöse Quelle, die da eben nicht manipuliert? Und da ist eben zu dem, was du vorhin gesagt hast, der wichtige Link. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, der Kurz verschickt seine eigenen Fotos, dann glaube ich dem nicht. Ja, dann ist das eben Social-Media-Kommunikation und dann ist das nicht Journalismus.
Wenn ich so erkenne. Am eigenen Social-Media-Kanal vermute ich es, weil das ist sozusagen tatsächlich dann der eigene. Aber wenn das gleiche Foto dann eben auch in der Tageszeitung, in der sogenannten Qualitätstageszeitung abgebildet wird.
Daher darf eine fast öffentlich-rechtliche Einrichtung wie eine Nachrichtenagentur, die ja nicht dazu da ist zu werten, sondern die dazu da ist, möglichst entscheidungsreife Unterlagen zu bieten, um die Rezipienten zu ermächtigen, eigene Positionen zu erwerben, nicht auf einseitige Quellen zurückgreifen.
Klar. Ich meine, wie gesagt, aus Sicht der Politik glaube ich auf jeden Fall legitim, quasi selber auch sich um die Kommunikation zu kümmern und auch zu schauen, dass in Wirklichkeit das in den Medien und in der Berichterstattung und damit letzten Endes bei der Bevölkerung so ankommt, wie es auch war bzw. gemeint ist. Und ich kann mir vorstellen, gerade aus Sicht der Politik ist es manchmal ärgerlich, wenn dann die mediale Berichterstattung überhaupt nicht dem tatsächlich Passierten entspricht, ja, oder Dinge völlig verzerrt. Und ich mich dann eigentlich ärgere und sage, die waren nicht dabei, die haben eigentlich keine Ahnung und berichten halt das, was sie glauben, das war, ist eher geprägt vielleicht von Wunschdenken von manchen Journalistinnen und Journalisten.
Ferri, ich verstehe, was du meinst, aber so wie wir Journalistinnen und Journalisten unterscheiden müssen zwischen Berichterstattung und Kommentar, sollte die Politik wahrscheinlich viel stärker unterscheiden lernen zwischen der Ausführung eines Amtes und der parteipolitischen Interessenslage, was möchte ich gern kommunizieren. Und das ist so unscharf und das ist so schlampig formuliert, zumindest in der österreichischen Politik, ja, dass mir wirklich alle Haare aufstellt. Wenn du das vergleichst zum Beispiel mit den Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, ja, wenn eine Bundeskanzlerin sich hinstellt und sagt, das ist der traurigste Tag ihres Lebens, dass die Bürgerrechte eingeschränkt werden, dann agiert die nicht als christlich-soziale Politikerin, sondern dann agiert die als eine Vertreterin der Demokratie. Und das habe ich bei unseren Politikern in letzter Zeit nicht unbedingt bemerkt, sondern da wurden Gesellschaftsbilder transportiert, die immer der Parteilinie entsprochen haben. Sei es bei den Sozialdemokraten oder sei es bei den Bürgerlichen.
Aber wenn Merkel der AfD angehörte, dann hätte sie es vielleicht anders formuliert. Also insofern kann man ja das halt nicht ganz trennen. Und ein Politiker hat immer eine weltanschauliche Verankerung, hoffentlich. So soll es auch sein. Und dementsprechend wird er oder sie immer Politik auf Basis dieser weltanschaulichen Fundierung machen. Das finde ich auch wichtig, weil dann ist auch für die Wählerinnen und den Wähler auch klar und nachvollziehbar, warum bestimmte Entscheidungen so und so getroffen werden.
Ich finde es brutal, dass du die Merkel dann gleich mit der AfD vergleichst, weil AfD ist ja bekanntlich keine unbedingt besonders demokratische.
Na eben, deshalb sage ich, wäre sie von der AfD, würde die AfD sozusagen den Bundeskanzler stellen, dann hätte sie so eine Formulierung nicht gefunden.
Aber gehen wir kurz mal durch. Der Steinmeier hätte so ähnlich gesprochen wie Sie. Unterstelle ich jetzt, vielleicht sogar der Lindner, ganz sicher die Grünen. In Deutschland ist ein anderes Niveau in der Unterscheidung dieser Geister zu finden und wahrscheinlich auch eine viel differenziertere Medienlandschaft, die darauf mehr achtet.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum der Deutsche, der ZDF-Korrespondent, seiner Berichterstattung über den EU-Gipfel, über den österreichischen Bundeskanzler wesentlich kritischer berichtet hat, als das viele österreichische Journalistinnen und Journalisten getan hat. Abgesehen davon, dass er sich in mehreren Tweets über den luxemburgischen Premierminister ausgelassen hat, nämlich über seine vier Hemden, mit denen er auf den Gipfel gefahren ist, in der Hoffnung, dass er mit vier Hemden durchkommt. Und es wurde dann am Ende offensichtlich recht knapp, dann, weil der Gipfel so lang gedauert hat.
Ich finde diese Gossip-Berichterstattung gar nicht so schlimm.
Na, absolut nicht. Ich fand das auch sehr unterhaltsam.
Ich glaube vor allem, dass wir sogar auch hier dem Journalismus mehr Raum geben sollten. Und da möchte ich eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen animieren, auch viel mehr auf Körpersprache zu achten, auf die Art und Weise, wie man neben den Worten kommuniziert. Das heißt, mich würde es freuen, wenn wir in Österreich eine Kultur der Beobachtung hätten, wie die Menschen aufeinander zugegangen sind, die da in Brüssel miteinander verhandelt haben. begrüßen sich die mit Handschlag, begrüßen sich die mit Zunicken? Was sind so die Unterschiede auch in der Natur zwischen den Skandinaviern und den Südländern? Nicht nur in den inhaltlichen Forderungen, sondern vielmehr auch in der Begegnung.
Absolut, das finde ich auch sehr spannend. Ich finde Anlässe, die zeigen quasi, welcher Mensch hinter einem Politiker oder einer Politikerin steht, machen das Ganze nicht nur sympathischer, sondern auch menschlicher und zeigen auch eben, dass es da auch menschelt, wobei ich mir gleichzeitig trotzdem professionelle Entscheidungen erwarte.
Was ich mir von der Zukunft wünsche, das lebe ich jetzt, das können Journalistinnen natürlich eher umsetzen als Politiker. Aber du hast ganz recht, wir müssen ans Menschsein denken. Und ich glaube, da verbindet Politik und Journalismus die Idee, dass wir diese Welt vielleicht ein bisschen besser verlassen, als wir sie betreten haben.
Und das am besten mit europäischen Medien, die darüber berichten.
Danke, Ferri.
Danke, Grün.
Die Halbstunde der Wahrheit wird durch Ihre Hörerinnen und Hörer finanziert. Sie können die Sendung unterstützen auf www.vsom.tv. Ein Podcast des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Abrufbar überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Inspiris Film.